Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Auszeit, dem Sportpodcast von OM Medien. Mein Name ist Till Bettenstedt. Ich bin Sportredakteur bei OM Medien und freue mich sehr, dass diesmal Tina Deken unserer Einladung gefolgt ist. Tina kommt gebürtig aus Löning und hat vor kurzem die Wahl zu Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres gewonnen. Sie ist 46 Jahre alt und nicht nur mehrfache Para-Weltmeisterin im Eisschwimmen, sondern bei vielen Sportveranstaltungen in Deutschland und auch im Ausland am Start. Mal im Rennrolli, mal mit dem Handbike oder eben im Wasser. Mit Tina spreche ich unter anderem über ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen, mit denen sie seit ihrer Geburt zu kämpfen hat, über ihre Kindheit und Jugend in Löning und frage sie, warum sie eigentlich im Winter freiwillig in bitterkaltes Wasser steigt. Weil Tina in Hannover lebt, ist sie uns heute telefonisch zugeschaltet. Hi Tina, schön, dass du bei der 15. Folge dabei bist.
Hi Till, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
Ja, die Temperaturen, die knacken ja so langsam, aber sicher die 20 Grad Marke. Es geht auf den Sommer zu. Freust du dich trotzdem vielleicht schon wieder sogar ein bisschen auf den Winter? Schließlich warst du ja schon zweimal bei einer WM im Eisschwimmen am Start und hast da richtig abgeräumt in der Parawertung und mehrere Goldmedaillen geholt.
Ja, mir glaubt das ja immer keiner so richtig, aber ich friere gar nicht so ganz gerne und eigentlich bin ich ganz froh, wenn die Temperaturen jetzt mal wieder ein bisschen höher sind. Und ehrlich gesagt, wenn ich auch bei höheren Temperaturen länger ins Wasser gehe, friere ich dann zum Schluss trotzdem.
Okay, ja, zum Eisschwimmen kommen wir natürlich später nochmal ausführlich. Das klingt für mich nämlich auch nicht besonders einladend. Aber lass uns doch vielleicht erstmal darüber sprechen, warum du in der Wertung für Menschen mit einer Behinderung startest. Du hast einen angeborenen Hüftschaden, dein linkes Bein ist weitestgehend gelähmt. Da gab es, glaube ich, bei einer OP im Jugendalter weitere Komplikationen. Erzähl uns doch mal bitte, was genau da passiert ist.
Genau, ich habe, wie du schon sagtest, einen angeborenen Hüftschaden, ne, der erst ganz gut versorgt worden ist, hatte dann im Jugendalter irgendwann, ne, Schmerzen beim Tennisspielen insbesondere zuerst, habe mich dann irgendwann für eine OP entschieden und ja, wie das bei so einer OP ist, es kann Nebenwirkungen geben, ne, der Nerv ist halt einfach beschädigt worden und ne, daraus resultiert dann die Lähmung im linken Bein.
Okay, wie beeinträchtigt das im Moment, wie geht's dir damit?
Ja, ich habe durch den Sport, sage ich mal, diesen Abbauprozess im Bein ganz gut, ne, nicht aufhalten, aber verlangsamen können. Bin inzwischen mit einer Ganzbeinorthese, mit einer elektrischen unterwegs und 2 Gehstöcken. Ne, das andere Bein, wo nur so eine ganz dezente Lähmung drin ist, hat natürlich auch so ein bisschen durch die Überbelastung Schäden genommen. Da trage ich inzwischen auch eine Orthese, um das Knie zu stabilisieren. Da ist halt auch so einiges kaputt, Meniskus, Kreuzband, was man so typischerweise, ne, als Sportler im Knie kennt. Und das hat keiner mehr so richtig operieren wollen, das Knie, weil zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass ich auch eine Gerinnungsstörung habe, ein Willebrand-Syndrom, ne, so dass das OP-Risiko größer ist, die Wundheilung schlechter, die Hämatomneigung größer. Und insofern ist es nicht operativ versorgt worden, aber ne, es ist inzwischen mit der Orthese ganz stabil.
Ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass du auch schon länger jetzt in Hannover lebst und arbeitest. Du kommst aber ja gebürtig aus Löning. Erzähl doch mal ein bisschen was aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, wann du dann nach Hannover gegangen bist und warum, wie du aufgewachsen bist. Und natürlich können wir da natürlich auch mal ein bisschen über den Sport, glaube ich, reden.
Ne, genau, in Löning geboren, ne, und da zur Schule gegangen, erst Grundschule, dann aufs Gymnasium. Und ja, ne, im VfL Löning gewesen, na klar. Und ja, unterschiedliche Sportarten ausprobiert, immer schon sportbegeistert gewesen. Und ja, bin dann in der neu gegründeten Schwimmabteilung des VfL Löning damals gelandet, ne, die unter Federleitung im Grunde von Marianne Kasser gegründet worden ist. Ja, ne, hab da geschwommen, haben dann im Grunde damals hat der VfL Löning mit der Schwimmsparte dann an den, ne, das erste Mal an den Kreismeisterschaften teilgenommen. Ne? Das ist so meine erste Wettkampferinnerung, dass ich, ne, Kreismeisterin für den VfL Löning geworden bin. Und ja, dann habe ich leider so ein bisschen das Schwimmen so im Nachhinein aus den Augen verloren. Ne? Habe mich dem Tennis gewidmet, auch für den VfL. Aha. Und ja, habe dann ziemlich lange ne, Tennis gespielt, auch in der ersten Damenmannschaft ne, mit Claudia Wiehl, Christina Thälmann. Ja, eine ganz tolle Zeit gehabt, bis dann eben, ne, beim Tennis, ja, dann Schmerzen in der Hüfte auftraten, ne, und ja, das dann eben einfach so nicht mehr ging.
Und dann hast du dich wieder aufs Schwimmen konzentriert oder konntest du dann auch erstmal gar keinen Sport machen?
Ich habe nach der Hüft-OP dann erstmal gar keinen Sport gemacht, also beziehungsweise habe ich ganz viel, ne, Physio und Krankengymnastik, ne, und so etwas gemacht, genau. Und habe dann eben auf meine frühen Erfahrungen vom Schwimmen wieder so ein bisschen zurückgegriffen und bin dann aber nicht leistungsorientiert, sondern im Grunde eher, sage ich mal, therapeutisch, ne, um irgendwie was fürs Bein zu tun, mit dem Schwimmen wieder angefangen, genau. Und da aber auch, ne, ganz normal im Becken. Ich kam früher im Grunde eher vom Brustschwimmen, also der Kreismeistertitel war auch im Brustschwimmen und habe mir dann im Grunde eher auch so das Kraulschwimmen, was mit einer Lähmung im Bein einfach, ne, sinnvoller ist, so selber beigebracht im Endeffekt. Aber das war nicht leistungsorientiert am Anfang, sondern einfach wirklich, weil ich mich wieder bewegen wollte.
Ja, okay. Und wann bist du dann nach Hannover gegangen?
Direkt nach dem Abi im Endeffekt, ne, 96, bin ich zum Studieren halt, ne, hab Sonderpädagogik hier studiert, bin ich nach Hannover gegangen, war dann nochmal kurz zwischendurch zum Referendariat in Stade, also ne, ganz oben im Norden von Niedersachsen, und bin dann aber mit der ersten Stelle wieder in Hannover gelandet.
Und hast du dann auch in Hannover direkt schon Sport, wie lief es da sportlich bei dir? Was hast du da machen können, machen wollen?
Ja, da auch eher so wirklich nicht leistungs- oder wettkampforientiert, sondern ne, das Schwimmen ging im Endeffekt ne immer so ein bisschen weiter, bin ein bisschen ne, Kanu gefahren, bin ein bisschen Fahrrad gefahren, Mountainbike, aber ne, alles auf einem, sag ich mal, Bewegungsniveau und gesundheitsorientiert im Grunde, ne, in Bezug auf den Hüftschaden beziehungsweise den Nervenschaden im Bein dann. Und dann, wie auch immer das kam, keine Ahnung, hatte ich irgendwie im Endeffekt ein Kollege von mir an der Förderschule damals, der wollte hier in Hannover beim Triathlon mitmachen und mit seinem Sohn zusammen und wollte natürlich nicht langsamer sein als sein Sohn und hat gesagt, Tina, ne, kommst du mit zum Schwimmen? Ich muss ein bisschen trainieren. Das habe ich dann gemacht. Und dann hat er diesen Triathlon mit seinem Sohn gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, wer dann schneller war, ehrlich gesagt. Und im nächsten Jahr ne, das gleiche Spiel nochmal. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, vielleicht wäre das ja, wenn ich jetzt hier schon mit trainiere, kann ich ja vielleicht auch beim Triathlon mitmachen. Was im Grunde ja eine total absurde Idee gewesen ist, weil ich da ja schon gar nicht mehr laufen konnte. Und habe dann aber gedacht, dann höre ich einfach nach dem Fahrradfahren auf. Und wusste aber auch nicht, ob das irgendwie Stress oder Ärger gibt, ob man das einfach darf, ne? Wenn man das vorher weiß, dass man nicht laufen kann, sich für einen Triathlon, ne, anmelden. Hab das dann aber gemacht, ne? Das Schwimmen war hier im, ne, Maschsee und bin nach dem Radfahren habe ich einfach aufgehört. Es hat eigentlich keinen interessiert und so, ne, bin ich im Grunde an den Triathlonsport gekommen, habe das ganz lange sozusagen als Zweidrittel-Triathlon betrieben und bin im Grunde nie ins Ziel gekommen. War aber nicht schlimm, hat mir einfach, ne, irgendwie Spaß gemacht. Und über den Triathlon und über dieses Schwimmen im Maschsee, was auch eigentlich nicht eines, also es ist ein schönes Gewässer, um drumherum zu spazieren, aber eigentlich kein schönes Gewässer, um drin zu schwimmen. Aber trotzdem habe ich da dann so meine Faszination fürs Freiwasserschwimmen halt gewonnen.
Und da hast du ja auch mittlerweile, gerade was das Freiwasserschwimmen angeht, schon wirklich tolle Sachen erlebt. Ja, und Wahnsinnsleistung auch erbracht. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen größten Highlights im Freiwasserschwimmen, was du da schon erlebt hast.
Ja, es fing natürlich so klein an, ne? Dann gibt's ja zum Beispiel im Bad Zwischenahne quer durchs Meer, das sind so, ne, 3 Kilometer, das sind dann so die ersten längeren Strecken, die ich irgendwie geschwommen bin. Und ja, ne, wenn man 3 Kilometer schwimmen kann, dann guckt man, wo kann man mal 5 Kilometer schwimmen. Und wenn man mal 5 Kilometer geschwommen ist, ne, dann sagt einer, ach, dann schaffst du auch 10. Bin ich immer gar nicht selber auf die Idee gekommen, weil, ne, irgendwie ist das ja auch schon eine lange Strecke, 5 Kilometer. Und dann bin ich so Sachen geschwommen wie den Oslofjord. Das sind 10 Kilometer in Norwegen. Oder einmal quer durch den Bodensee. Ne, das sind 11 Kilometer von Deutschland in die Schweiz. Oder das Längste, was ich gemacht habe, war der Wörthersee längs eben geschwommen. Das sind 17,5 Kilometer. Ne? Und dann, ja, ne, dann noch so Sachen wie der Ärmelkanal, der ist natürlich länger, aber den bin ich als Staffel geschwommen, als inklusive Staffel. Also der ist natürlich von der Gesamtstrecke her länger, aber das war aufgeteilt zwischen uns Schwimmerinnen und Schwimmern.
Ja, so lang zu schwimmen ist, glaube ich, für die meisten von uns einfach erstmal schon mal unvorstellbar. Aber dann noch in eiskaltem Wasser. Wie ist es denn dazu gekommen später, dass du im Winter dann nicht pausiert hast, beziehungsweise nicht ins Hallenbad gegangen bist, sondern dich dafür entschieden hast, Freiwasserschwimmen? Ich glaube, da müssen die Temperaturen oder dürfen nicht höher als ein paar Grad sein, ne?
Ja, also ne, das Maximum ist sozusagen 5 Grad, ne, Celsius. Es muss drunter sein. damit die Rekorde zählen. Also ne, wenn jetzt bei der WM das Wasser 5,2 Grad hat, findet das natürlich trotzdem statt, ne, die Eisschwimm-WM. Aber das ist dann, man kann das vergleichen mit der Leichtathletik. Wenn im Stadion der Rückenwind zu groß ist, findet ja der 100-Meter-Lauf statt. Nur wenn dann ein Weltrekord gelaufen wird, ne, dann wird der nicht gewertet. Also so muss man das im Endeffekt sehen. Und ne, für uns Schwimmerinnen und Schwimmer, 5,2 Grad ist genauso arschkalt, ne, wie 4,8. Also das ne, tut sich dann im Endeffekt nicht viel. Ja, und das mit dem Eisschwimmen. Also ich war schon immer ne, so ein bisschen traurig, wenn die Hallensaison, ne, da hat man dann keine frische Luft beim Schwimmen und es ist ja auch irgendwie voll und ne, man hat nicht so richtig Wasserfläche und insofern war das für mich immer schon so eine Wartezeit auf den nächsten Sommer. Und wir sind häufig am Ende der Sommersaison in Wilhelmshaven zum Hafenschwimmen. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, ja, ne, schade, dass die Sommersaison jetzt schon wieder vorbei ist. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, aber fängt doch jetzt die Eisschwimmsaison an, ist doch super. Und dann habe ich gesagt, nee, ne, auf keinen Fall, das ist nichts für mich, ne, das ist mir zu kalt, ne, keine Chance. Ja, und wie das dann manchmal so ist, ja, bin ich dann da irgendwie ne doch reingeraten. Es fand in dem Jahr zum ersten Mal in Hannover der Silbersee-Eiscup statt. Es wurde ein freies Training angeboten. Ab Oktober irgendwie, es war so ein goldener Oktober, Lufttemperatur 20 Grad, Wasser war, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht 16 Grad. Ich bin dann da zwar ohne Neo geschwommen, nicht wie in Wilhelmshaven. Das ist ja das Lustige, die langen Strecken im Sommer schwimme ich ja durchaus mit Neo. Im Winter ist das verboten, ne? Da darf man nur mit Badeanzug schwimmen. Und wie gesagt, das erste Eisschwimmtraining in Anführungsstrichen war dann gar nicht weiter schlimm. Und insofern bin ich dann einfach Wochenende für Wochenende dabei geblieben. Ne, die Temperaturen von Wasser und Luft wurden immer ein bisschen weniger. Ich bin immer ein bisschen kürzer geschwommen, von der Strecke her, von der Zeit her. Ja, und wusste dann auch nicht, ne, von Wochenende zu Wochenende geht das noch oder ist das, ne, ist da irgendwo ein Limit? Und was für mich auch als Paraschwimmerin tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen im ersten, da den ersten Saisons die Frage war, ne, wie verhält sich das mit der Lähmung im Bein? Da gab es auch im Endeffekt keine Erfahrungswerte, weil man kennt das ja, wenn einem kalt ist, ne, man bewegt die Finger oder man bewegt die Zehen, das kann ich nicht. Und insofern habe ich wirklich das erste Jahr ganz viel über Sichtkontrolle, mir auch immer das Bein eingeguckt, ne, sind da irgendwelche Erfrierungen, ne, passt da irgendwas nicht? Weil ne, ich kannte keine anderen Para-Eisschwimmer, die ich hätte fragen können. Und auch Ärzte oder Therapeuten haben natürlich ne, mit Eisschwimmen, die wissen, was passiert, wenn es kalt wird. Aber ne, mit Eisschwimmen an sich tatsächlich ja war auch keiner der Erfahrung.
Aber verkraftest du alles gut und das?
Ja, das Bein ist noch genauso hinüber, wie es vorher okay. war. Und insofern ja. hat es durch das Eisschwimmen jetzt ne, keinen weiteren Schaden. Ne? Und da habe ich jetzt auch beschlossen, ist
weiter
mit dem Bein ne, nichts, genau.
Okay, ja, und dann hast du ja wirklich auch Erfolge gefeiert, jetzt nicht nur bei den beiden Weltmeisterschaften in Polen und Frankreich, wo du ja jeweils wirklich mehrere Siege auch eingefahren hast, sondern bis zuletzt auch vor allem wegen dieser Erfolge im Freiweißerschwimmen zu ja, Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres gewählt worden. Wie überraschend kam das denn für dich? Oder wie hast du das denn wahrgenommen, diese ganze Geschichte, diese Wahl?
Ja, es kam im Endeffekt ne, total überraschend, weil ich auch eigentlich immer gedacht habe, es geht da um Sportarten, ne, die Paralympics münden. Und man ist ja mit dem Eisschwimmen schon eine etwas abseitigere Sportart. Insofern kam die Nominierung für mich ne, total überraschend. Ich hatte mit dem Behindertensportverband Niedersachsen vorher durchaus Kontakt, weil die Sache mit dem Rennrollstuhl, mit dem ich ja inzwischen den Triathlon, die dritte Disziplin fahre, ich damals da einen habe leihen können, um es auszuprobieren. Die mir geholfen haben, dann letztendlich selbstständig oder ne, selber einen zu beschaffen. Und insofern bestand da immer irgendwie Kontakt. Ja, aber trotzdem kam die Nominierung ne, total überraschend.
Und der Sieg dann wahrscheinlich umso mehr, oder?
Der ganz genauso, ne? Genau.
Okay. Ja, du sagtest ja schon, du bist auch viel bei Triathlons unterwegs. Wie läuft das denn ab, die einzelnen Disziplinen? Klar, schwimmen kannst du ja sehr, sehr gut. Wie sind die anderen beiden Disziplinen, Laufen, Radfahren? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, es ist tatsächlich, ne, sag ich mal, von Wettkampf zu Wettkampf, so als Parasportlerin. Und ich mache ja in der Regel gar kein Paratriathlon, einen klassisch dafür ausgeschriebenen mit, sondern bin inklusiv in ganz normalen Triathlon-Veranstaltungen hier in der ne, Umgebung von Hannover mehrheitlich. Und es ist, im Endeffekt fängt es immer schon vor dem Triathlon an, dass ich mit dem Veranstalter Kontakt aufnehme und bespreche, ne, dass ich halt gerne mitmachen würde und welche besonderen Schwierigkeiten oder Punkte man vorher besprechen muss, dass ich eben als Paratriathletin auch mitmachen kann. Die sind alle super nett und super aufgeschlossen, machen das auch alle möglich. Aber ich kann nicht einfach so an die Startlinie gehen und ohne vorher was gesagt zu haben. Auch die Kampfrichter müssen im Endeffekt Bescheid wissen, weil ich ja doch an einigen Stellen manchmal Hilfe brauche, die ja normalerweise einem Triathleten in der Wechselzone oder so einfach nicht gewährt werden dürfen, wo der jetzt dann für disqualifiziert werden würde oder so. Genau, Schwimmer hast du gesagt, das funktioniert im Grunde relativ selbstständig, kann aber durchaus auch mal sein, dass ich Hilfe brauche, wenn es zum Beispiel ein See ist, der flach quasi ins Wasser läuft, dass mich jemand rein und rausbringen muss. Weil ich muss ja irgendwann die Orthesen ausziehen, die Stöcke weglegen und dann muss ich ja nochmal ein Stückchen da rein, sodass es dann schwimmbar ist und auf dem Rückweg ganz genauso, sodass mir jemand Orthesen und Stöcke wieder reichen muss. Also auch da bin ich durchaus häufig auf Hilfe angewiesen.
Und wie klappt das? Sind da immer nette Menschen, die auch helfen?
Ja, also Gott sei Dank ist das hier in Hannover und Umgebung so, dass ich inzwischen ganz, ganz viele nette Sportlerinnen und Sportler kennengelernt habe, sodass das immer irgendwie funktioniert, dass irgendwer Zeit und Lust hat, mich da zu begleiten. Manchmal innerhalb des eigenen Wettkampfes und manchmal auch wirklich dass der oder diejenige da nicht mitmacht und nur zuguckt und mir nur hilft. Also je nachdem, wie auch das Wettkampfprogramm von den anderen dann irgendwie ist. Genau, Radfahren mache ich häufig tatsächlich noch wirklich mit einem Fahrrad, also mit einem Rennrad. Das ist so ein bisschen adaptiert. Ich trete im Grunde dann mit rechts, mit dem gesunden Bein. Das linke Bein geht nur mit. Ich habe keine Klickpedalen, wie man das normalerweise hat als Rennradfahrer oder als Triathlet, weil ich da nicht rauskomme, weil ich den Fuß halt einfach nicht bewegen kann. Habe so einen Käfig, damit der Fuß auf der Pedale bleibt. Der Radius, mit dem ich trete links, ist mechanisch ein bisschen so adaptiert, dass der kleiner ist. Aber das funktioniert noch. Ich habe aber auch schon ein Handbike, mit dem ich auch beim Triathlon quasi das Radfahren gestalten könnte. Das ist halt nur logistisch nochmal aufwendiger, das Ding auch noch zu transportieren. Das ist dann das Radfahren und das Laufen, die dritte Disziplin, ist tatsächlich je nach Strecke immer ein bisschen anders. Also Wunsch ist immer im Rennrolli. Die Strecken sind in der Regel hier bei den kleineren Triathlons in der Umgebung nicht so beschaffen, dass man das gut fahren kann, was aber nicht schlimm ist. Es geht ja da bei mir, ich muss da nicht die Schnellste sein, das ist nicht das Entscheidende. Ich bin froh, wenn ich mitmachen kann, weil das dann häufig Schotter ist oder Waldweg oder sehr enge Parcours oder irgendwie sowas. Wenn ich Asphalt hätte, geradeaus, dann wäre das alles kein Problem. Und so habe ich aber im Triathlon in der Regel immer einen Begleitläufer dabei, um halt die ganze Sache so ein bisschen abzusichern. Also da auch wieder einen netten Sportkameraden oder eine Sportkameradin, die bereit ist mitzulaufen, damit eben im Läuferfeld einfach nichts passiert. Wenn das, also hoch komme ich in der Regel tatsächlich fast überall alleine, aber wenn es abschüssig ist, der Rennrolli hat im Endeffekt nicht richtig eine Bremse und wir wollen ja niemanden umfahren, dass der zur Not eingreifen kann und mich ein bisschen bremsen kann, beziehungsweise an Engstellen auch einfach, weil ich ja sehr tief sitze, ein bisschen mehr Übersicht hat, dass das dann auch passt, dass auch keiner, weil meine größte Angst ist eigentlich immer, dass ich irgendwelche Läufer behindere, dass die ihre Zeiten irgendwie nicht schaffen. Ich möchte ja nicht im Weg sein. Also das ist für mich auch immer total wichtig. Und jetzt am Sonntag zum Beispiel war ich beim Triathlon in Hameln. Da ist die Laufstrecke unglaublich eng. Die wird auf einem Radweg hin- und rückgeführt. Und da beschließe ich dann selber. Das ist dann nichts für den Rolli. Da ist einfach im Grunde fast für Läufer kein Platz zum Überholen. Und da möchte ich mit dem Rolli nicht auch noch dazwischen fahren. Da bin ich jetzt die 5 Kilometer tatsächlich mit Stöcken und Orthesen gewalkt, sage ich mal.
Das hört sich ja auch schon so an, dass die Veranstalter hier in der Region von solchen Sportveranstaltungen, Triathlons, Volksläufe, was weiß ich, dass die auch schon einiges tun und versuchen, das auch möglich zu machen, für dass Menschen auch mit einer Behinderung halt teilnehmen können. Würdest du dir trotzdem vielleicht wünschen, dass es auch mehr Veranstaltungen gibt, die reine Para-Kategorien dann auch anbieten? Da ist bestimmt auch noch viel Luft nach oben, ne?
Ne, klar, da ist Luft nach nur oben, ne? Strecke ist natürlich immer ein Problem, für so einen Triathlon, Radstrecke abzusperren, was da inzwischen alles dazugehört an bürokratischen Dingen. Da denke ich dann immer, macht man denen das dann auch noch aufbürden, dass sie irgendwie was finden, was dann für alle irgendwie machbar ist. Aber na klar, ich sag mal, mein Weg war ja, dass ich einfach gedacht habe, das muss irgendwie gehen, dass man da mitmachen kann, was ja auch wirklich dann immer alle möglich gemacht haben. Aber natürlich, wenn eine reine Parawertung ausgeschrieben ist, komme ich natürlich als Parasportler auch eher auf die Idee, ne, dass das eine Veranstaltung für mich ist, ne, dass ich da willkommen bin, dass ich mich da anmelden kann. Und ne, das ist natürlich einfacher, als den umgekehrten Weg zu gehen, ne, mir in Anführungsstrichen Veranstaltungen für non-disabled Sportlerinnen und Sportler rauszusuchen und die für mich zu adaptieren.
Wie siehst du denn überhaupt so den Stellenwert des Parasports in Deutschland? Was ist schon gut? Was muss besser werden? Wie bewertest du das?
Nee, ich sag mal, ne, in der Öffentlichkeit weiß ja jeder, ne, kommt's nicht so dramatisch viel vor. Klar, wenn die Paralympics sind, ne, findet Berichterstattung statt. Ihr in Löningen und Kloppenburg habt jetzt ganz viel berichtet, ne, was ich ganz großartig finde. Aber ansonsten gibt's natürlich immer Sportarten, die präsenter in den Medien sind als andere. Und natürlich ist der Sport für Nichtbehinderte präsenter in den Medien als, ne, der für Parasportlerinnen und Parasportler. Und es ist, glaube ich, im Bereich Behindertensport auch nicht nur, ne, die Berichterstattung, es ist auch der Zugang zum Sport, der häufig ja einfach schwieriger ist. Ne? Jetzt habe ich eben schon erzählt, ich habe ein Handbike, ich habe ein Rennrolli. Das ist natürlich alles vom, ne, finanziellen Volumen was anderes, ne, als wenn man sich, okay, Laufschuhe kann man sich heutzutage, Carbonschuhe auch ganz teure kaufen, aber trotzdem, ne, ist da noch ein riesiges Gefälle, ne, was so, sag ich mal, die Hilfsmittel angeht, die man eben häufig als behinderter Mensch für den Sport braucht. Und auch die Informationslage im Endeffekt, weil ich sag mal, Sportfachgeschäft gibt's überall, da gibt's auch überall Laufschuhe. Es gibt keine deutsche Firma mehr, die Rennrollis herstellt. Da muss man dann schon ins Ausland gehen, bis man sich da informiert hat, ne, beziehungsweise überhaupt einen Anbieter findet. Also das ist, ja, das meine ich mit Zugang. Ne? Das ist alles etwas komplizierter und fällt einem, ne, nicht so vor die Füße, ne, wie andere Dinge dann einfach.
Ja, und trotz aller Widrigkeiten, sage ich mal, schaffst du es ja auch echt an vielen Wettkämpfen im Jahr teilzunehmen. Ich weiß nicht, wie viel das pro Jahr sind, circa. Kannst du das jetzt so ungefähr schätzen?
Nee, das kann ich auch tatsächlich nicht schätzen. Also, ne, manchmal sind es mehrere an einem Wochenende, wobei ne, das dann auch manchmal ganz kleine Sachen sind, und ich das ja auch nicht alles, ne, auf absolute Leistungsorientierung mache, sondern mir macht das einfach Spaß. Ne? Wenn dann hier nochmal ein kleiner Wettkampf ist, wo man eine Staffel machen kann und ich da in Anführungsstrichen nur schwimme, ne, dann bin ich immer gern dabei. Ich kann natürlich nicht, sage ich mal, 3 Langstrecken schwimmen am Freitag, Samstag und Sonntag machen. Also, ne, das funktioniert dann doch nicht. Und letztes Jahr, ja klar, da war relativ viel. Das war aber tatsächlich so ein Corona-Rückstau von, ne, Sportevents, die dann einfach, ne, im letzten Jahr, ja, irgendwie alle stattfanden, weil sie in den Jahren davor alle irgendwie aufgefallen.
Ja, okay, stimmt, ja. Und wie sieht so eine in der Regel eine Trainingswoche bei dir aus? Wie oft trainierst du und was genau?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich gehe jeden Morgen schwimmen.
Jeden
vor der
Morgen?
Arbeit, also vor der Schule. Mhm, wow. Genau. Ist für mich aber tatsächlich inzwischen wirklich Routine, weil, und es wäre auch bescheuert, wenn ich es nicht tun würde, denn die Spastik im Bein ist nach dem Schwimmen morgens einfach weniger und ich bin vom Schmerzniveau her auch niedriger den Tag. Und insofern habe ich da einen direkten Nutzen von und also das gehört einfach im Endeffekt irgendwie dazu. Und was dann noch dazu kommt, da bin ich tatsächlich nicht jemand, der da einen fixen Trainingsplan oder so, ne, verfolgt, sondern dann je nach Zeit, die ich dann auch einfach beruflich dann noch habe, ne, je nachdem, ob nachmittags noch eine Dienstbesprechung ist oder sonst irgendwie was, kann, und ich bin ja auch dann noch, ne, viel medizinisch-therapeutisch unterwegs, das, ne, ist dann ja auch noch so eine Sache, die dann noch liegt. Und klar, ne, manchmal mache ich dann nachmittags noch ein Freiwassertraining oder schwinge mich nochmal ins Handbike oder auf den Rennrolli. Aber das tatsächlich je nachdem, ne, oder wenn jemand Fahrrad fahren will und gerade Zeit hat, oder ich gehe dann tatsächlich nochmal ein zweites Mal ins Bad, wenn jemand Lust hat zu schwimmen. Also da trainiere ich tatsächlich eher nach Bauchgefühl und, ne, wie der Zeitplan ist einfach zu.
Ja, weil wie würdest du denn sagen, was dich antreibt bei den ganzen Sportsachen, die du machst, sind das dann wirklich, glaube ich, habe schon so ein bisschen rausgehört, nicht die Erfolge vielleicht, aber wie würdest du das beschreiben? Was, du quälst dich ja schon sehr, sehr oft und sehr viel. Wie würdest du das beschreiben? Was treibt dich an?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, ne, dass ich ein Bewegungsmensch bin, dass ich einfach Spaß an Bewegung habe, und Stillsitzen für mich eher irgendwie kompliziert ist. Und ich glaube, ich habe einfach auch über den Sport total viele nette Leute kennengelernt. Und die sehe ich ja, wenn ich am Wochenende irgendwo hinfahre. Das sind ja auch nicht alles nur Hannoveraner. Das sind ja Leute aus ganz Niedersachsen, ganz Deutschland zum Teil. Über die Eisschwimm-WM auch, Dänen, Polen, Österreicher und so weiter. Und das ist dann auch immer ein Treffen mit netten Freundinnen und Freunden, die man dann wieder sieht.
Du bist ja Lehrerin an einer inklusiven Grundschule in Hannover. Lässt sich das immer so vereinbaren mit dem Sport? Wenn du jetzt auch mal irgendwie bei einer WM in Frankreich bist, dann wirst du ja nicht nur Samstag, Sonntag vielleicht da hinfahren, sondern früher. Klappt das gut?
Das kann ich mir halt einfach nicht so häufig im Jahr erlauben. Also die Wettkämpfe sind ja Gott sei Dank tatsächlich in der Regel am Wochenende. Und Ausnahme ist dann tatsächlich die WM, die dann eben auch in der Woche stattfindet. Und da muss man dann eben einmal im Jahr bei Sonderurlaub, Gott sei Dank kann man das regeln, dass das dann funktioniert.
Aber bei der nächsten Eisschwimmen-WM bist du wieder dabei, oder?
Das will ich ganz stark hoffen, genau. Also die wird jetzt quasi vermutlich nicht nächstes Jahr sein, sondern übernächstes Jahr. Nächstes Jahr wird dann vermutlich erstmal nur eine EM sein. Es war jetzt 2 Jahre hintereinander, weil das eben auch einfach eine Corona-Verschiebung gewesen ist. Und insofern denke ich, dass die dann erst wieder 2025 ist.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du sogar für die WM-Titel im Guinness-Buch der Rekorde stehst. Stimmt das oder ist das eine Falschmeldung?
Nein, das ist tatsächlich so. Also bei der WM in Frankreich war jemand von Guinness World Records und hat da quasi zertifiziert Weltrekorde, die in den Eisschwimmdisziplinen da vor Ort geschwommen worden sind. Und das wurde dann an dem Galaabend, da wurden diese Zertifikate verliehen. Da waren wir Parasportler aber nicht dabei. Und dann sind wir mit dem Herrn, mit Adam aus London ins Gespräch gekommen. Und das war dann auch wieder so, sage ich mal, mangelnde Infopolitik irgendwie. Dem war überhaupt nicht klar, dass es eine Parakategorie gibt bei dieser WM. Das hatten weder der Eisschwimmverband noch die Veranstalter gesagt. Ihm war das, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen unangenehm. Ich meine, die Veranstalter und die Organisatoren hatten ja eine Parakategorie ausgeschrieben. Insofern hätten die ja auch wissen müssen, dass wir da sind. Und er konnte da vor Ort nicht so richtig viel für uns tun, weil das natürlich gewisse Vorgaben erfüllen muss und da müssen gewisse Standards gesetzt werden. Und er hat uns dann aber im Endeffekt versprochen, wenn er zurück in Großbritannien ist, bespricht er das. Und er geht dann davon aus, dass unsere Weltrekorde auch zertifiziert werden. Und dann kriegte ich ja so 2-3 Wochen nach der WM Post aus England. Und da waren dann zumindest für die Freistilstrecken die Weltrekorde stehen dies Jahr im Guinness-Buch, genau.
Oh, nicht schlecht. Wow, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten.
Nee, also wie gesagt, da wusste ich vorher auch nichts von. Das war da tatsächlich eine Überraschung. Ja, das war ein ganz schöner Zusatz, der dazu kam, genau. Weil das sind ja tatsächlich so Kindheitserinnerungen. Guinness-Buch,
Ja, absolut.
War mir vorher auch gar nicht klar, gibt's das überhaupt noch oder nicht. Stimmt. Oder wie auch immer.
Ja, cool. Wie oft bist du denn noch so in deiner Heimat, in Löning, im Kreis Kloppenburg? Ist wahrscheinlich schwierig bei deinen ganzen Aktivitäten.
Das ist tatsächlich leider ganz, ganz selten. Da bleibt tatsächlich wenig Zeit dazu. Das letzte Mal die Family gesehen habe ich tatsächlich nicht in Löning, sondern in Berlin. Mein Bruder Tim, der ist jetzt seit ganz vielen Jahren auch schon in Berlin. Und da war die deutsche Meisterschaft im Halbmarathon, also Para-Halbmarathon. Und dann sind meine Eltern netterweise aus Löning über Hannover gefahren, haben den Rolli eingeladen. Dann passe ich nicht mehr ins Auto, aber ich bin dann mit dem Zug hinterhergefahren. Und da haben wir dann sozusagen
Familientreffen
beim Berlin-Halbmarathon gemacht, genau. Die Freundin von Tim ist auch mitgelaufen und ihre Schwester. Und insofern hatten wir dann Halbmarathon-Tag. Und meine Eltern haben angefeuert, mein Bruder hat angefeuert. Das war ganz schön.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass so der ein oder andere in Löning vielleicht hofft, dass du beim Hase-Marathon, wo du ja vor ein paar Jahren schon mal mitgemacht hast, der ist ja Ende Juni, dass man dich vielleicht da mal wieder sieht. In Löning besteht die Hoffnung?
Den durfte ich ja leider nur virtuell das Jahr mitmachen, weil der ja nicht sozusagen, auch wegen Corona, nicht vor Ort stattgefunden hat. Dem bin ich dann quasi hier in Hannover gefahren. Und die Terminplanung ist noch nicht ganz fix. Einige Freiwassersachen sind halt noch nicht so, dass ich sagen kann, also die sind immer häufig irgendwie spät, ob das Wochenende frei ist oder nicht. Aber wenn es irgendwie möglich ist, werde ich da auf jeden Fall dieses Jahr fahren. Ich weiß zwar noch nicht, ob mit dem Handbike oder mit dem Rolli dann, das müsste ich mir dann nochmal überlegen, aber wenn ich an dem Tag Zeit hatte, würde ich den wirklich gerne fahren.
Schön, dann würden sich bestimmt einige sehr freuen, wenn du dabei bist. Ganz zum Schluss noch die Frage, du hast ja, wie gesagt, auch viele Erfolge gefeiert. Gibt es noch irgendwelche Träume, Ziele, die du hast, sei es halt irgendwie Titel oder sei es auch Veranstaltungen? Gibt es da noch irgendwie was du dir noch verwirklichen willst?
Ja, ich glaube, das ist einfach, das fragen auch viele, ne? Welches Gewässer willst du denn unbedingt auch noch schwimmen? Aber das habe ich, glaube ich, gar nicht, dass es da, ne, nur bestimmte große oder tolle Gewässer gibt, ne, wo ich unbedingt irgendwie durch muss, sondern es sind auch manchmal, wenn man irgendwie zu Freunden oder Freunden fährt, wo man, ne, deren, sag ich mal, Trainingssee oder Heimatgewässer, wo die immer trainieren. Also es gibt so viele schöne, ne, Freiwasserorte, die einfach toll zu schwimmen sind. Insofern, glaube ich, genieße ich das einfach, ne, wenn ich draußen schwimmen kann. Da ist gar nicht so ein, ne, fixes Ziel, dass ich das und das unbedingt mal geschwommen haben muss oder so.
Ja, das war's dann auch schon. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir genommen hast und ja, kann nur wirklich den Hut ziehen vor deinen Leistungen. Wünsche dir für deine sportliche Zukunft natürlich alles, alles Gute. Ja, vielen Dank, Tina, dass du heute dabei warst.
Ja, danke für dein Interesse. Hat mich sehr gefreut.
Ja, das war die 15. Folge des Podcasts Auszeit von der OM Medien Sportredaktion. Die 16. Folge, die erscheint am letzten Donnerstag im Juni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.